Liebe Gemeinde, wir haben heute mahnende Worte gehört. Vielleicht ist bei manchem die Redensart durchgeklungen, man kehre eben vor der eigenen Tür. Das kommt also aus der Bibel. Ehrlich gesagt, ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, vor meinem Haus jede Woche bei der Müllabfuhr einen Gehsteig zu fegen. In den letzten Wochen habe ich es gelassen. Denn bei meinen Nachbarn wird umgebaut und die Baustelle macht so viel Dreck, dass es eh keinen Zweck hat. Aber jetzt wächst auch schon Unkraut in den Ritzen. Und mit dem vielen Nachdenken über diese Bibeltexte habe ich gedacht, ich werde nächste Woche doch wieder fegen. Vor der eigenen Tür kehren. Nicht immer einfach. Denn es gibt halt diese Nachbarn, die zu viel Dreck machen, die zu sehr im Weg stehen. Ich möchte ja so gern. Lass mich mit jedermann in Frieden und Freundschaft leben, soweit es christlich ist, haben wir eben gesungen. Das ist schön. Aber das geht nicht immer. Aber immer wieder, Gott sei Dank. Du aber, was richtest du deinen Bruder oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder ein Ärgernis bereite. Kennen Sie die Krimis mit dem Pater Braun? Sie sind ja weit bekannt. Schon irgendwie komisch. Aber es ist ein gutes Buch, nachdem sie gedreht sind. An einer Stelle heißt es in diesem Buch, dass Pater Braun gefragt wurde, wieso er denn so sehr dieses Talent entwickelt habe, den Übeltäter zu finden und diese Fälle zu lösen. Und da soll Pater Braun geantwortet haben, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe sie alle umgebracht. Auf das ungläubige Gucken seines Gegenübers erklärt er dann, ja, ich versetze mich in die Situation dessen, der das getan hat, auch wenn ich ihn nicht kenne. Und ich denke das so ganz, ganz durch. Wie muss einer ticken, der das tut? Und ich stelle fest, dass ich das kann. Dass ich immer wieder auf die Stufe komme, so hättest du's gemacht. Und dass ich finde, es hätte durchaus sein können, dass ich's gemacht habe. Und wenn ich mich so in den versetze, der sowas getan hat, dann finde ich ihn. Ihr Lieben, wir sollen ja nun Gott sei Dank keine Kriminalgeschichten aufführen. Aber das, was, und das ist eigentlich das Erstaunliche an der Geschichte mit Pater Braun hier, das, was er eine tief notwendige religiöse Übung genannt hat. Er wurde nämlich nach seiner Frömmigkeit gefragt. Das ist eine ganz und gar tiefe religiöse Übung. Mich so in den hinein zu versetzen, die Mühe aufzuwenden, mich so in den hinein zu versetzen, der das ganz Unmögliche tut, der ganz unmöglich ist. Und wenn ich so weit bin, dass ich gemerkt habe, er ist im Grunde so wie ich, und ich bin möglicherweise und immer wieder so wie er, auch wenn ich solches nie tue, dann bin ich der Wahrheit. Dann bin ich dem, wie Gott uns sieht, nahe gekommen. Das, was mich stört an meinen Mitmenschen, das, was mein sauberes Leben stört, so dass ich selber immer wieder mit hineingezogen werde, denn es sind ja, ist es nicht so, immer wieder die anderen, die mich hineinziehen in das, was ich eigentlich nicht will, ihnen so nachzugehen und nachzudenken, dass ich ihn schließlich verstehe, den ganz anderen. Das braucht Übung. Aber es ist eine Übung nach Gottes Willen. Es ist merkwürdig, aber es ist eine Erfahrung, dass dort, wo man im Glauben, im Christsein, im kirchlichen Leben nicht oberflächlich ist, sondern es wirklich ernst nimmt, dass dort manchmal und immer wieder die ganz nüchternen Sachfragen persönlich werden. Wollen die oder will der das genau nicht? Und ich denke doch, dass das nötig ist. Und wenn es nur um irgendetwas Organisatorisches oder um irgendetwas Wirtschaftliches geht, da kann das schon passieren. Erst recht passiert es, wenn es ums Grundsätzliche geht, wenn es um die Theologie geht, um das Denken über Gott, um das Bekenntnis des Glaubens. Es ist schlimm, aber es ist so, dass wir nicht auf die anderen zeigen können. Der Weg der Christenheit durch die Geschichte ist von fürchterlicher Unduldsamkeit gezeichnet immer wieder. Es haben auch, können wir uns das noch vorstellen, evangelische beschlossen, Gremien beschlossen, Leute umzubringen. Aus solchen Differenzen heraus. Wir brauchen durchaus nicht auf die Jesuiten zu zeigen, mit der Inquisition oder sonst irgendwo uns das zu suchen. Man kann es ruhig bei sich selbst finden. Aber nun nicht nur in den großen geschichtlichen Ereignissen. Bis zum 30-jährigen Krieg und auch darüber hinaus, sondern im alltäglichen Miteinander. Da ist, und das war es in der Gemeinde in Rom, ganz einfach und ganz banal. Der eine, dem man, sagen wir mal so, seine Frömmigkeit kaum anmerkt, weil er ganz normal lebt. Und da sind die anderen, bei denen man auf Schritt und Tritt merkt, denn sie zeigen es auch, dass sie betende Menschen sind und sie erscheinen ihren Mitmenschen und ihren Nachbarn immer wieder wie ein erhobener Zeigefinger. So müsste es eigentlich sein. In Rom war es damals zu Paulus Zeiten so, er war ja in der Gemeinde noch gar nicht gewesen, er kannte sie noch gar nicht persönlich, er wusste aber vom Hörensagen, dass es so ist, und er hat es in anderen jungen Gemeinden genauso erlebt. Da waren die einen, die hielten sich ganz sichtbar und ganz streng an die Regeln, an die Bräuche, an die Gesetze des alten Bundes, treue, fromme Judenchristen, etwa ein Stück Fleisch zu essen, das irgendwo auf dem Markt war und man wusste vielleicht oder wusste es vielleicht auch nicht, aber es könnte von einer Opferfeier heidnischen Brauches herkommen. Nein, kommt nicht in Frage, wir nehmen das nicht. Andere, es ist egal. Es ist zum Essen da. Es ist Gottes Gabe. Wir nehmen es an. Man könnte viele, viele Beispiele finden, bei uns auch. Da kann der eine etwas frei und fröhlich als Gottesgabe annehmen und bei dem anderen sperrt es sich. Ist das auch recht so? Die Traditionellen und die Modernen. Ich weiß von einem Pfarrer-Ehepaar, das kam neu in eine Gemeinde vor langer Zeit. Vor 80 Jahren ungefähr. Man hatte sie vorher nicht gesehen und nachher ging ein Raunen durch die Gemeinde nach dem Begrüßungsgottesdienst. Was wird das werden? Viele äußerten sich sehr kritisch. Dieser neue Pfarrer sieht aus wie ein Advokat. Er war aufgetreten mit einem modernen Anzug und die Frau Pfarrer, die hat hohe Absätze. Kann man Leuten vertrauen, dass sie Frömmigkeit pflegen, wenn sie so modern aussehen? Ist doch immer wieder die Frage, der wir konkret begegnen. Und was sagt Paulus dazu? Als erstes sagt er, richten, beurteilen, steht uns nicht zu. Wir können es uns einfach sparen. Wir brauchen es einfach. Das ist nicht unsere Arbeit. Es wird jeder vor Gottes Urteil bestehen müssen oder nicht bestehen. Überlasse ihn Gott. Aber dieses andere, diese gute Übung des Pater Braun, dieses sich in ihn hineinversetzen, die Mühe sollst du dir machen. Denn du hast dein eigenes Leben vor Gott zu verantworten. Es ist nicht so, dass du es irgendwie einer Autorität übergeben könntest. Paulus nennt die, die so fest an der Tradition halten und die so unbedingt die klar gestellten und geerbten Regeln brauchen, die Schwachen im Glauben. Bei uns sieht es oft anders aus. Wenn wir sehr traditionell und ordentliche Christen sind, dann halten wir uns eher für stark im Glauben. Paulus sieht das als eine Schwäche an. Ist es auch. Man kann seine Entscheidung, vor Gott zu leben und aus der Glauben heraus, aus der Zugehörigkeit zu seiner Gemeinde heraus, zu leben und sein Leben zu gestalten, nicht irgendwie übergeben oder überlassen. Ich hoffe, wir sind als heutige Menschen alle so weit, auch als Kirche. Vielleicht. In der Kirche war es früher anders. Da gab es in meiner Nachbargemeinde auf der Schwäbischen Alb ein Dorf, Degenfeld. Das war zweigeteilt. Ein einziges Dorf. Links von Bach war man katholisch, rechts von Bach evangelisch. Es ist heute nicht mehr ganz so, weil inzwischen ja längst die Häuser hin und her verkauft worden sind. Aber dass es beide Gemeinden gibt, geht darauf zurück, dass die württembergischen Herzoge irgendwann kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg die Hälfte des Dorfes gekauft hatten. Und damals war es noch so. Der Herr bestimmt die Religion. Hatten die Württemberger sie gekauft, mussten die Bauern auf der rechten Seite des Baches evangelisch werden. Die Links blieben katholisch. Eine unmögliche Trennung in unserem heutigen Blick. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dass wir das längst hinter uns gelassen haben. Nicht nur, dass es rechtlich nicht mehr so geordnet ist. Sondern Gott sei Dank und hoffentlich auch wirklich in unserem Selbstverständnis, dass das katholisch, evangelisch, rechts und links ist oder irgendeine konfessionelle Unterscheidung. Ich meine, wir kommen, Gott sei Dank, darüber ganz gut hinweg. Aber die Art und Weise, wie mein Nachbar und meine Nachbarin ihr Christentum leben oder nach meinen Begriffen und Maßstäben nicht sehr ernst nehmen, kommen wir darüber auch weg? Jeder ist für sich vor Gott verantwortlich. Aber wenn er das ernst nimmt, dann ist er nicht nur das, sondern dann wirkt die sich verantwortlich sehen auf mich zurück. Dann bin ich und fühle mich nicht einfach unabhängig von dem anderen. Toleranz ist nun nicht das, dass mir der andere wurscht ist, sondern Toleranz, und das können wir hier sehr ernsthaft herauslesen. Man gehe auf die Wurzel dieses Wortes zurück. Tolere heißt auf Lateinisch tragen. Den anderen ertragen. Und wenn der Spruch dieser Woche heißt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi, so werdet ihr den Willen des Heilands erfüllen, dann heißt das nicht, ich laufe ihm nun nach und nehme ihm seine Tasche ab. Ich nehme ihm ein bisschen seine Lebenslast ab. Ich schenke ihm mal was oder ich sage ihm mal ein gutes Wort. Es steckt da viel mehr drin. Eigentlich ist dieses Wort so zu hören und zu übersetzen. Traget, einer unter andere, die Last, die ihm der andere bedeutet, die Last, die mir der andere ist, bereit sein, sie zu tragen. Kann ich das? Wenn ich auf den sehe, der unser aller Last getragen hat, dann stehe ich unter der Verheißung, es zu können. Er hat unsere Last ans Kreuz getragen, das heißt, er hat das Ertragen des Mitmenschen bis zum Extrem vollzogen, bis in die letzte Konsequenz. Und es ist nun, Gott sei Dank, nicht so, dass wir aus unserer Kraft das selber tun müssten, sondern dass wir in das vollendete Heil eingehen, einmünden dürfen, dort, wo wir uns zu seiner Art zu leben, zum Annehmen des Nächsten, zum Frieden untereinander, zum Umgehen miteinander, oder sagen wir es noch einfacher, zur Geduld miteinander, bekennen und sie annehmen. Im Johannesevangelium steht ganz am Ende eine merkwürdige Geschichte. Da hat der auferstandene Petrus daran erinnert, dass er dreimal versagt hatte. Durch die dreimalige Frage, Petrus des Johannes Sohn, Simon des Johannes Sohn, liebst du mich? Und Petrus antwortet, Herr, ich habe dich lieb, das weißt du. Dann folge mir nach und weide meine Lämmer, das heißt, diene meiner Gemeinde, tue das Deine in der Gemeinde. Petrus wird in die Nachfolge gerufen. Und dann kommt noch ein Anhängsel an diese Geschichte. Das ist bemerkenswert. Dann sieht er aber den anderen, dass er auch kommt. Das ist sicher Johannes gemeint, der es selber geschrieben hat. Was soll aber der? Und der Herr antwortet ihm nur, lass den mir. Ich weiß, was ich mit ihm vorhabe. Es geschieht immer wieder, dass der andere, die andere oder irgendeine Gruppe von anderen mir zu nahe kommt. Und ich fühle mich irgendwie und immer wieder neu gestört dadurch in meiner Nachfolge auf dem Weg Jesu. Überlass sie ihm. Paulus mahnt es uns mit sehr steil erhobenem Zeigefinger in dieser Stelle aus dem Römerbrief. Vor dem Haus fegen, das hat für mich einen positiven Aspekt. Kindheitserinnerung. In der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, war es vor mehr als einem Jahrhundert noch fester Brauch, dass am Samstagnachmittag nach den Vesperläuten vor den Häusern gefegt wurde. Ich fühlte mich immer ein bisschen ausgeschlossen, denn vor der Kirche und dem Pfarrhaus machte das der sogenannte Burghüter. Und ich wurde aber freundlich zugelassen, mitzutun. Aber es ist mir ein Bild geblieben. Vor dem Haus zu fegen, gehört zum Sonntag. Vor dem Haus zu fegen, leitet den Feiertag ein, jenen Raum des Friedens, in dem man sich gerne und fröhlich und dankbar begegnen kann. Den Shalom Gottes. Paulus sagt es ziemlich streng, aber es ist dies. Das Fegen vor der eigenen Tür zahlt sich aus, denn es schafft den Raum des Friedens. Es schafft den Raum des Miteinanderkönnens. Es schafft den versöhnten Lebensraum. Und in diesem Raum dürfen wir es immer wieder merken und erfahren, dass wir bei ihm sind, als die Gemeinde die Zukunft hat. Gott schenke uns die Freude am Kehren vor der eigenen Tür. Es wird sich uns auszahlen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.